Radio M im Gespräch.
Herzlich willkommen bei Radio M im Gespräch mit Gerrit Mattes und einer Frage, die man als Christ eigentlich oder vielleicht so direkt gar nicht stellen darf. Sie hat etwas sehr Zweifelndes, vielleicht sogar zu Kritisches. Und überhaupt sollte man genau diese Frage doch von Anfang an beantwortet haben. Wozu soll man eigentlich beten? Bringt's das überhaupt? Natürlich bringt es das, antwortet der überzeugte Christ. Es ist ja mit das Wichtigste des christlichen Glaubens überhaupt. Und dann kommen die Zweifel und Kritiker und halten dem entgegen. Ich habe schon so oft so viel gebetet, aber nie ist irgendwas passiert. Da kann ich's doch auch lassen. Passiert wirklich so wenig, wenn wir beten? Beten wir womöglich falsch und mit dem richtigen Gebet würden wir viel mehr bewirken? Was ist dann richtiges Beten? Was können wir vom Beten überhaupt erwarten? Diese Fragen wollen wir stellen. Rosemarie Wenner, Bischöfin der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Schön, dass Sie hier bei uns sind, Frau Wenner. Frau Wenner, ich bete und bete und bete und nichts passiert. Wer so klagt, was hat er falsch gemacht?
Ich denke nicht, dass man beim Beten etwas richtig oder falsch machen kann. Beten ist eben Gespräch mit Gott und manchmal dauert's lange, bis ich die Antwort wirklich verstehen kann, bis sie wirklich bei mir ankommt. Trotzdem lohnt sich's, im Gespräch zu bleiben.
Wenn beten aber heißt reden mit Gott und ich immer das Gefühl habe, eigentlich rede nur ich, es kommt aber nichts zurück, was muss ich denn tun? Muss ich mich einfach nur gedulden? Worauf muss ich denn warten?
Zunächst einmal heißt ja im Gespräch sein, dass das Hören auch Zeit und Raum braucht. Insofern ist es sicherlich gut, mal zu überlegen, wann und wo höre ich denn auf Gott? Braucht's auch das, dass ich still bin vor ihm, dass ich mal Abschnitt aus der Bibel lese, mir darüber ein paar Gedanken mache, in meine Umwelt schaue und frage, wie würde Gott sie vielleicht anschauen und sehen, was gefällt ihm an dem, wie wir leben, was gefällt ihm nicht, einfach aus dem Hören kommt, beten und antworten.
Aber beten ist ja, so wie es vielfach vermittelt wird und auch wie es in Gottesdiensten vorgemacht wird, immer, dass der Mensch, dass ich rede und Gott der ist, der hoffentlich zuhört. Das ist das, was wir als normale Vorstellung vom Gebet haben, ich rede.
Ja, und das hat ja auch einen ganz wichtigen Anteil, dass Gott uns einlädt, dass wir zu ihm reden, dass wir alles vor Gott aussprechen können. Es gibt so eine schöne Passage in der Bibel, da vergleicht Jesus das Beten mit dem Reden wie mit einem Freund, wie mit einer Freundin. Und wenn ich meine Freundin anrufe, dann erzähle ich ihr, was bei mir los ist. Und manchmal hat sie einen Kommentar dazu, aber es geht doch auch einfach darum, dass ich ausspreche, was mich bewegt. Und das ist für mich schon etwas Großartiges, dass ich mein Leben vor Gott ausbreiten kann, dass ich die Leute, die mir am Herzen liegen, in Gottes Gegenwart bringen kann, indem ich das Gott sage, was mich im Blick auf diese Menschen bewegt, Anliegen, Bitten, Fragen und dass ich darauf vertraue, da ist ein Gegenüber da, das hört mich, Gott hört mich, es wird sich etwas ändern dadurch, auch wenn ich das selten wirklich festmachen kann.
Wer braucht denn das Gebet? Braucht Gott es, dass er von uns das mal hören will, dass wir es aussprechen, oder brauchen wir es, dass wir es mal formulieren?
Gott ist ja größer, als wir ihn uns vorstellen können und mir fällt es immer schwer zu sagen, was Gott braucht. Ich bin aber überzeugt davon, dass mir das Beten hilft, mein Leben im Horizont des Reiches Gottes zu verstehen. Und von daher nehme ich das wirklich als ein großartiges Angebot für mich in Anspruch, dass ich mit Gott reden kann, wie mit einem vertrauten Menschen, dass ich auch mit vielen Formen experimentieren kann, auch das Beten ohne große Worte einüben kann im Stillwerden vor Gott oder das Loben und Danken und damit in Gottes Gegenwart sein kann. Also für mich ist das eine ganz klar, dass mir das Beten hilft, mein Leben anders zu sehen, mein Leben anders zu verstehen. Und von daher, diesen Teil der Frage kann ich sehr klar beantworten und sehe das als ein Angebot von Gottes Seite an uns, dass wir an vielen Stellen in der Bibel ermutigt werden zu beten.
Beten ist eine Sache, die mache ich eigentlich für mich.
Die darf ich für mich machen, die kann ich für mich machen. Ich kann dadurch gleichzeitig in Verbindung treten mit Gott, sozusagen in den Raum Gottes auch eintreten und mich darin bewegen und darin mein Leben vielleicht auch von ganz anderen Perspektiven her nochmal betrachten.
Aber wie funktioniert dieses andere Betrachten? Das wäre ja im Prinzip schon eine Art Reaktion. Ich schildere mein Leben und dadurch wird mir vielleicht was klar. Ich lese in der Bibel, dadurch bekomme ich neue Impulse. Wie kann denn konkret mein Leben an bestimmten Situation sich verändern, meine Perspektive auch darauf sich verändern, indem ich bete.
Ich möchte ein Beispiel erzählen. Wir hatten vor einem Jahr Krankheitsphasen in der Familie. Mein Vater war sehr schwer krank. Wir waren fixiert auf diese Situation und viele Menschen haben uns gesagt, wir denken an euch, wir beten für euch. Ich habe das wirklich auch ein Stück weit wahrgenommen als ein Angebot. Wir stehen darin nicht allein. Also das ist ein Teil des gemeinsamen Gebetes. Ich habe für mich selber dann auch immer wieder gemerkt, wenn ich mir in all dem Trubel Zeit genommen habe, um mal still zu werden vor Gott, einfach ihm zu sagen, du siehst uns alle jetzt darin. Du weißt auch, was der beste Weg ist, Heilung oder der Weg hin zum Sterben, in diesem Fall ja auch Abschluss eines langen Lebens. Da merkte ich, ich konnte loslassen. Ich konnte ein Stück weit mehr vergegenwärtigen. Ich bin in der Situation nicht allein. Wir sind in der Situation nicht allein. Es ist eine Kraft um uns, die Gutes will für uns, der wir uns anvertrauen können. Diese Kraft heißt Gott und er begegnet mir in Jesus Christus. Also er wurde selber Mensch, um das auch nachvollziehen zu können, was menschliches Leben ausmacht. Und da habe ich tatsächlich auch ein Stück gemerkt, wie sich Perspektiven veränderten, wie ich auch aus dieser Fixierung auf uns allein ein Stück rauskommen konnte und plötzlich sah, das sind andere Menschen im Krankenhaus und das ist ihr Weg, das ist ihr Schicksal, auch mal dafür ein offenes Ohr haben, nebenbei sozusagen oder auch wahrnehmen, was sonst an Anforderungen da ist.
Das heißt, das ist schon eine Art Reaktion, Antwort Gottes, dass ich merke, meine Perspektive ändert sich tatsächlich und ich kann etwas loslassen, was ich bis zu dem Punkt, als ich angefangen habe zu beten, noch nicht konnte.
Würde ich so sagen, ja.
Nun haben wir ja ganz verschiedene Formen, in denen wir beten. Das eine ist das berühmte stille Kämmerlein, in dem man beten kann, in dem man sicherlich sehr persönlich Dinge ausbreiten kann. Es gibt das Größere in Gebetsgemeinschaften, das Gemeinsame im Gottesdienst, das Vorformulierte dazu noch und dann so große Veranstaltungen wie Gebetskonzerte. Kann man diesen einzelnen Formen bestimmte Funktionen, sag ich mal, zuordnen, wofür sie da sind, wo ich merke, diese Form tut mir jetzt gut und diese tut mir dann und dann gut. Manchmal heißt es ja, so musst du beten. Das stille Kämmerlein ist sozusagen das A und O.
Ja, zunächst mal würde ich mir immer schwer tun, ein Gesetz aufzustellen. Das ist der richtige Weg. Das ist die einzige Art zu beten. So vielfältig, wie wir Menschen sind, so vielfältig, wie wir geprägt sind, so vielfältig wird auch unsere Art des Redens mit Gott sein. Gleichzeitig bin ich immer wieder dankbar auch für Anregungen, die ich bekomme, auch für neue Formen des Betens, die ich kennenlernen kann. Ich denke schon, dass es da auch unterschiedliche Funktionen gibt, das gottesdienstliche Gebet. Da werde ich mit hineingenommen in das Leben der Menschen, die mit Gott leben. Da bin nicht mehr nur ich und Gott, das sind viele und Gott und zwar weitaus mehr Menschen als die, die gerade in diesem Raum auch versammelt sind, weil wir uns ja auch verbinden im Gebet mit allen anderen, die Gott suchen und die Jesus nachfolgen wollen. Oder Formen wie Gebetskonzert, das ist ja auch ein Stück, würde man sagen, Werbung fürs Beten. Das ist eine Einladung vielleicht auch an Leute, die zunächst mal da sind, weil ihnen Musik gefällt, dann das wahrzunehmen, ja, tatsächlich ich könnte es ja mal probieren. Es könnte ja was dran sein an dem, was viele Leute, die jetzt mit mir zusammen dieses Konzert hören, machen, wenn sie mit Gott reden. Oder Fürbitte, für mich ein ganz wichtiger Ausdruck von Verbundenheit unter Christen und Christinnen über alle Grenzen hinweg, wo ich wirklich mich mit anderen beschäftige vor Gott und wir das auch wahrnehmen, dass wir jetzt nicht nur aneinander denken, sondern dass da einer ist, an den wir glauben, mit dem wir leben können, der an uns gemeinsam denken.
Nun ist aber gerade das Bittgebet und das Fürbittgebet das Schwierigste. Beim Dankgebet ist immer schon was passiert. Da kann ich sagen, lieber Gott, danke, dass es so geschehen ist. Beim Bittgebet möge es noch passieren und dann kommt der Fall, dass nichts passiert. Also wenn es darum geht, dass ich eine neue Perspektive auf eine Situation bekomme, dann merke ich, ja, da ist was passiert. Aber oft beten wir ja ganz konkret, weil wir sehr konkret etwas wollen, so wie es in der Bibel bei Jesus ja auch passiert, der direkt fragt, was willst du, dass ich dir tue? Und dann sagt der Kranke, was getan werden möge und Jesus tut es. So wünschen wir es uns und das, was rauskommt, ist, es passiert nichts.
Manchmal kommt es raus und dann gilt es auch darin zu vertrauen, dass Gott einen Weg mit mir hat, der zu einem guten Ziel führt, auch wenn der Wunsch nicht eintritt. Und das erlebe ich auch im Mitgehen als Seelsorgerin mit Menschen, die zum Beispiel mit Krankheit kämpfen. Und ich ermutige sie, dass sie sehr konkret um Heilung beten, auch in dem Vertrauen, dass Gott Heilung schenken kann und dass sie sich trotzdem hineinbegeben in Gottes Weg und ihr Gebet auch einmünden lassen in den Satz aus dem Vater. Vater unser, dein Wille geschehe. Und ich bin oft wirklich selbst beschenkt im Wahrnehmen, wie das Menschen auch geschenkt wird, dass sie diese Spannung aushalten, dass sie einerseits hoffen und vertrauen, Gott kann Heilung schenken und gleichzeitig auch wissen, wenn das nicht Gottes Antwort ist, dann ist mein Leben sogar im Sterben gehalten von Gott. Und sogar in diesem Extrem erlebe ich bei vielen, dass ihnen geschenkt wird, dass sie vertrauensvoll bleiben können. Das ist eine meiner Bitten auch für mein Leben, dass mir das gelingen kann in den unerfüllten Situationen, dass ich doch mich in Gott festmachen kann und das Vertrauen behalten kann, dass Gott einen guten Weg geht.
Aber stehen wir nicht manchmal auch in der Gefahr, uns Dinge halt so zurechtzulegen, dass es bloß nicht den lieben Gott trifft? Also dann sagen wir, wenn es gut gelaufen ist, Gott war es. Wenn es nicht gut gelaufen ist, in unserem Sinne, sagen wir, der Herr hat es nicht gewollt. Hauptsache, Gott ist sozusagen aus der Schusslinie.
Das würde ich auch als Gefahr bezeichnen. Ich denke, wir müssen in jedem Fall auch aufpassen, dass wir nicht ein Denkgebäude über Gott und das könnte dann heißen, Gott macht nur Gutes, für Gott erklären. Wenn ich mich verankere in Glauben an Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden, mache ich mich auch fest an einem Gegenüber, was ich wirklich nicht in meine Schubladen bringe. Dann erwarte ich davon vor allem auch die Kraft und das Vertrauen, dass ich mit den ungeklärten Situationen umgehen kann, ohne daran zu verzweifeln. Und ich würde das als Übergriff sehen, wenn wir die Schablonen von Gott haben und alles, was wir erleben, dem irgendwie zuordnen würden.
Ich setze mich einem gewissen Risiko aus, wenn ich bete, weil ich sage, hier ist etwas, was mich belastet, was mir Probleme bereitet und ich lege es jemandem vor die Füße, von dem ich so genau nicht weiß, wie er ist und was er daraus macht. Das ist sehr risikoreich.
Das ist richtig. Und gleichzeitig gibt es ja dann doch auch Brücken, die helfen, mit diesem Risiko umzugehen, dass sich Gott uns gezeigt hat, dass wir an Jesus Christus sehen können, was sein Wesen ist und dass wir vertrauen und auch ein Stück erfahren können, Gott ist in uns, die Kraft des Heiligen Geistes wirkt mitten in unserer Zeit, mitten in unserer Welt, auch in unserem Leben. Also von daher gibt es ja Hilfen, die es uns Menschen dann ein Stück ermöglichen, tatsächlich uns dem ewigen Gott auch anzuvertrauen, wenn wir wahrnehmen, er wurde auch ganz Mensch und ist uns auch ganz nah. Aber immer auch der Ferne.
Ich setze mich Gott aus und ich vertraue mich ihm an. Das ist sicherlich das positivere Wort. Das mache ich aber wie? Also es gibt diesen Satz von Søren Kierkegaard, ein dänischer Philosoph und Theologe. Beten heißt nicht sich selbst reden hören, sondern beten heißt stille werden und stille sein, bis der Betende Gott hört. Wie kriege ich das hin, gerade in einer Welt, die davon lebt, dass jeder redet und sich Gehör verschaffen muss?
Ja, umso großartiger ist ja vielleicht auch das Angebot, dass es am Ende nicht mehr um mein Reden geht, dass es am Ende nicht mehr um die vielen Worte geht, sondern dass ich zur Stille finden kann, dass ich mich in Gott bergen kann, dass ich da auch aufnehmen kann und dass ich mir das zusprechen lassen kann, was mein Leben trägt. Also, dass ich eben am Ende nicht auf mich allein angewiesen bleibe in meinen Mühen, dass das Leben doch irgendwie klappen muss, sondern Vertrauen einüben und lernen kann. Insofern finde ich dieses Zitat von Kierkegaard auch sehr ermutigend und gleichzeitig gelingt es einen Tag mehr, einen Tag weniger auch so in die Stille hineinzufinden. Auch da bleiben wir eben Menschen, die das Vollkommene selten schaffen. Aber so als Einladung, auch als ein Stück Ermutigung, finde ich das einen sehr wichtigen Satz.
Wie könnte sowas konkret aussehen, wenn ich sage, ich möchte das jetzt versuchen, in dieses Hören hineinzukommen, vielleicht in kleinen Schritten? Wie könnte ich sowas anfangen?
Ich denke, dass da Menschen auch unterschiedlich sind. Für mich ist es so, dass ich gut abschalten kann, also dass ich auch bei einer Zugfahrt anfangen kann, Bibel zu lesen und da wirklich bei mir zu sein und im Gespräch mit Gott zu sein. Anderen tut es vielleicht gut, auch den kompletten Abstand zu kriegen. Ich kenne Leute, die nehmen sich ein paar Tage im Jahr, wo sie sagen, da gehe ich in die Stille, da bin ich auch abgeschieden, da gucke ich keine E-Mail mehr an, da mache ich das Handy nur zu einer ganz bestimmten Zeit an, um mal zu schauen, ob in der Familie vielleicht alles okay ist. Und da bin ich auch an einem Ort, der mir hilft, zur Ruhe zu kommen. Die ganz alten Orte, Klöster, sind dafür ja sicherlich auch prädestiniert. Ich mache es bei mir auch ab und an so, dass ich mich in eine Kirche hineinsetze, die offen ist, weil ich einfach mal einen Augenblick mich sammeln möchte, bevor ich dann zum nächsten Termin gehe. Also da wird jeder und jede auch schauen, was sind Wege, die mir helfen, dieses hörende Gebet auch ein Stück einzuüben.
Wunderbar, vielen Dank, Rosemarie Wenner, Bischöfin der Evangelisch-Methodistischen Kirche in Deutschland, über das Beten, darüber, was ich vom Gebet erwarten kann und was Beten heißt, nämlich mit Gott in ein Austausch kommen, der immer davon abhängt, wie Gott ist, aber auch welche Wege ich finde, die mir gut tun. Vielen Dank.
Danke.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.